Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es für euch den Lesemonat September 2025. Im September habe ich insgesamt 5.858 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen. Das waren 12 Titel, 2 Bücher, 9 Hörbücher und ein E-Book. Von meinen Lesevorhaben habe ich 2 Titel aus 12 für 2025 gelesen. Und zwar Cinderella ist tot und Rebecca. Außerdem habe ich eine Reihe weitergelesen, und zwar die Inspector Gamache-Reihe von Louise Penny. Dafür habe ich mal wieder keinen Titel der Subsenioren erlöst. Langsam wird's peinlich. Ich habe bis dato einen einzigen Titel, aber ich hatte ja quasi aus dem Vorjahr auch einen Titel nicht geschafft. Also habe ich im Endeffekt weiterhin 6 Subsenioren auf dem Stapel liegen. Das erste Hörbuch, was ich im September gehört habe, war Vorsehung von Lianne Moriarty. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 15 Stunden 11 Minuten und ist im Mai 2025 erschienen. Gelesen von Heike Warmuth, die hat 124 Ergebnisse auf Audible und hatte eine eher ältere und trockenere Stimme gehabt, die mir auch sehr gut gefallen hat und die auch super gut gepasst hat zu der Protagonistin. Kein Flugzeugabsturz, aber für einige Fluggäste hätte dieser Flug von Tasmanien nach Australien nicht schlimmer enden können. Eine ältere Dame steht aus dem Nichts auf, schreitet wie in Trance durch das ganze Flugzeug und verteilt Vorhersagungen zu Todesart und Todesalter. Zum Beispiel der Bauunternehmer Workaholic, der demnächst durch einen Arbeitsunfall sterben soll, oder das Baby, das mit 7 ertrinken soll. Die Gäste sind geschockt. Einige glauben nicht daran, andere zu sehr, und spätestens als die ersten vorausgesagten Tode eintreten, greift Panik um sich. Wie viel vom Leben ist vorherbestimmt? Und wie geht man damit um, wenn man vermutlich weiß, wie und wann man stirbt? Lianne Moriarty ist für mich ein Garant für leise Geschichten, die einen aber nachhaltig packen und die ungewöhnlich sind oder ausgehen. Sie erzählt immer von alltäglichen Dingen, die nicht groß sind, aber in sich die Tragik, die Komik, die großen Gefühle des Lebens in sich tragen. Auch hier war das für mich wieder so. Wie willst du dein Leben leben, wenn deine Tage gezählt sind? Aus der Ich-Perspektive kommt Cherry, das Orakel des Flugs, zu Wort und wir erfahren nach und nach alles über ihr Leben und ihre Mutter, die als Wahrsagerin arbeitete. Hat Cherry, die Mathematikerin, vielleicht auch die Gabe? Zudem begleiten wir eine Handvoll der Fluggäste in ihre Leben. Wie ist ihre Ausgangslage? Wie könnte Cherrys Prognose real werden? Was ändern sie in ihrem Verhalten und wozu führt das? Ich fand das Buch richtig, richtig gut. Ich stehe aber auch auf die Filmreihe Final Destination. Bis es zum Ende so auf den letzten 10-15% sehr hart abbog und die Fahrtrichtung änderte. Es wurde mir ab dem Zeitpunkt zu zuckerwattig-rosig und vielleicht auch pseudophilosophisch. Ich werde aber sicher noch lange an das Buch zurückdenken und habe ihm 5 Sterne gegeben. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Ich hatte versehentlich eine zutiefst persönliche Geschichte über meine Mutter erzählt. Manchmal mache ich das, wenn ich nervös bin und zu viel trinke. Und von beidem kann bei Dinnerpartys ausgegangen werden. Die Geschichte, die ich erzählte, veranlasste den bärtigen Mann zu der Bemerkung, meine Mutter sei offensichtlich eine Deterministin, ebenso wie er. Keiner wusste, was das bedeutete. Daher hielt er uns wohlwollend einen Mini-Vortrag. Er war Universitätsdozent. Er genoss es noch mehr, als der Durchschnittsmann Vorträge zu halten. Während unsere Gastgeber sich leise, aber erbittert darüber stritten, ob brauner Reis so knackig sein sollte. Die Idee des Determinismus, sagte der bärtige Mann, sei, dass alles, was geschieht, jede Entscheidung, die man trifft, jede Handlung, die man vollzieht, kausal unausweichlich sei. Warum? Weil alles von etwas verursacht werde, von einer vorhergehenden Handlung, Situation oder einem Ereignis. Nun, keiner von uns wusste, wovon zum Henker er redete. Darauf war er vorbereitet. Er vereinfachte es. Er sagte, Menschen könnten nur so handeln, wie sie handeln. Ein Mörder beispielsweise wird irgendwann morden. Seine Kindheit, seine Gene, seine Gehirnchemie, seine sozioökonomische Situation, seine Angst vor Zurückweisung, die wehrlose Frau an der dunklen Straßenecke, die praktischerweise verfügbar ist, all das wird unweigerlich dazu führen, dass er mordet. Jemand sagte, und zwar recht leidenschaftlich, so als ginge es um einen bestimmten und nicht einen hypothetischen Mord, aber er hat sich entschieden zu morden. Er hatte einen freien Willen. Der bärtige Mann sagte, er selbst sei ein Vertreter des harten Determinismus und glaube daher nicht an den freien Willen. Zwischen zweien seiner Schneidezähne steckte ein braunes Reiskorn und niemand, nicht einmal seine Frau, wies ihn darauf hin. Möglicherweise hielt sie es für kausal unausweichlich. Was ich mich frage und was ich den bärtigen Mann jetzt gerne fragen würde, ist, wenn der freie Wille nicht existiert, wenn alle Entscheidungen und Handlungen unausweichlich sind, muss man sich dann trotzdem dafür entschuldigen?
Danach habe ich zu dem ersten Krimi diesen Monat gegriffen, Wenn die Blätter sich rot färben, aus der Inspector Gamache-Reihe von Louise Penny. Der Titel passt ja perfekt zum aktuellen Septemberwetter, muss man sagen. Das ist im DAV-Verlag erschienen mit einer Laufzeit von 11 Stunden 12 Minuten gekürzt aus dem Jahr 2020. Wiedergelesen von Hans-Werner Meyer, der hat 37 Ergebnisse. Ich mag den gerne, der hat eine angenehm trockene Stimme. Und hier geht's um Folgendes. In Three Pines, allseits beliebtem Bistro von Olivier und Gabri, wird eines Morgens eine Leiche entdeckt. Ein unbekannter Einsiedler hat scheinbar jahrelang in einer Hütte im Wald unter den Dorfbewohnern gewohnt. Und irgendwer muss ihn mit Lebensmitteln versorgt haben. Der Mann hatte enorme Reichtümer in seiner kleinen Waldhütte um sich gebunkert, sogar ein Stück aus dem Bernsteinzimmer war darunter. Wer war der Mann und woher hatte er all diese Besitztümer? Und wer hat ihn getötet und warum? Olivier verstrickt sich immer stärker in ein folgenschweres Geflecht aus Lügen. Dieser Band hat mir für Olivier und Gabri das Herz gebrochen. Insbesondere Olivier erschien in einem widerwärtigen Licht, was da alles zutage kam. Es war wieder ein beklemmender und stellenweise überkurioser Fall. Dieses Mal hat mich ein falsches Spinnennetz komplett rausgebracht. Manchmal ist es einfach sehr drüber und dadurch unrealistisch. Aber alles in allem fand ich es eine krasse Charakterstudie über Einsamkeit, schlechtes Gewissen und Reichtum sowie Gier mit Cliffhanger. Ich höre ja parallel den Spoiler-Podcast von Currently Reading, A Journey to Three Pines dazu und die haben auch empfohlen, den sechsten Band dann direkt anzuschließen. Ja, und da ich den auch auf dem Sub hatte, habe ich das dann später diesen Monat direkt erledigt. Von mir hierfür 4 Sterne. Als nächstes habe ich gehört How to Become the Dark Lord and Die Trying aus der Dark Lord Davy-Reihe von Django Wexler. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag mit einer Laufzeit von 14 Stunden 42 Minuten und im Juni 2025 erschienen. Gelesen von Annette Strasser, die hat 6 Ergebnisse nur. Ich mochte ihre Stimmfarbe, die war kratzig und eher tief, sehr gerne. Und dann hat sie bei Balancieren, Sex, Massage und Kolosseum ein weiches S gesprochen und da war für mich der Ofen aus. Ganz schlimm. Außerdem waren einige Passagen wie aus der Konserve aufgenommen, also so eine ganz andere Audioqualität. Ich habe aber kein Muster erkennen können, also zum Beispiel, dass das jetzt nur bei den Gedanken der Protagonistin gewesen wäre oder so. Es hat mich so gestört und rausgebracht, also ich fand es tatsächlich von der Audioqualität diesmal echt nicht gut. Aber jetzt kommen wir mal zur Handlung. Die Handlung ist nämlich ziemlich wild. Unsere Protagonistin Davy stammt eigentlich aus unserer Welt, jedenfalls kennt sie Freud, Videospiele und glaubt, sie sei Amerikanerin gewesen, steckt aber seit 238 Leben in einer Fantasy-Welt fest, in der sie wieder und wieder schmerzhaft zu Tode kommt. Dort kommt der Dark Lord an die Macht und sie endet unweigerlich in einer Zelle und wird zu Tode gefoltert. Der Clou? Jedes Mal, wenn sie stirbt, erwacht sie wieder zum Leben. An derselben Stelle, zu derselben Zeit in der Handlung. Edge of Tomorrow lässt grüßen. Da Davy das Vorgehen, moralisch gut zu handeln, immer wieder in eine Sackgasse bringt, ändert sie nun ihre Strategie. Sie versucht, selbst der Dark Lord zu werden. Es war ganz gut, hat sich für mich aber auch gezogen und war mir stellenweise zu brutal und vulgär. Selbstverletzung und Tod werden sehr explizit geschildert. Wenn ihr das nicht abkönnt, müsstet ihr das auch einmal vorher wissen. Ich war aber durchaus investiert und wollte wissen, wie es dieses Mal für Davy ausgeht, während sie mit viel Grips und neuen Verbündeten und Freunden aller möglichen Fantasy-Spezies ihren Weg geht. Von mir hierfür insgesamt 3 Sterne. Das erste haptische Buch, was ich diesen Monat beendet habe, war Cinderella ist tot von Kaylin Bayron. Das ist bei Heine erschienen. Ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe mit 381 Seiten aus dem Jahr 2022 und es war ein 12 für 2025 Titel. Und hätte ich es dieses Jahr nicht gelesen, wäre es nächstes Jahr ein Subsenior gewesen. In Sophias Welt glauben alle daran, dass Cinderellas Märchen Wirklichkeit war. Seitdem sind alle jungen Mädchen verpflichtet, auf einem jährlichen Ball einen Ehemann zu finden. 3-mal dürfen sie ihn maximal besuchen. Danach werden sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen und müssen als Mägde und so weiter arbeiten. Sophia will keinen Ehemann. Sie liebt eine junge Frau aus ihrem Umfeld, außerdem hasst sie die veralteten Gesetze und die patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen und plant ihre Flucht. Als sich die Ereignisse überschlagen, findet sich Sophia auf einmal im feministischen Widerstand wieder. Okay, ich hab's verstanden. Es ist Female Rage und eine Allegorie unserer männerzentrierten Gesellschaft. Hier hat sich der Konsens eben um ein Märchen gebildet. Der Output ist aber im Endeffekt derselbe wie in unserer realen Welt. Finde einen Mann, der sich um dich kümmert, egal, dass eben dieser Mann dich auch misshandeln könnte. Es geht hier eben ums feministische Prinzip. Aber ich finde es halt auch nicht clever, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, komme, was da wolle. Das heißt, Sophia fand ich super unsympathisch. So stur und auf Krawall gebürstet und dann bandelt sie mit einer Rebellin an. Nicht mal einen Tag nach dem Ball, auf den sie mit der jungen Frau gefahren ist, auf die sie eigentlich steht. Fand ich, wie gesagt, alles nicht so sympathisch. Kein einziger heterosexueller Mann hat sich in der Geschichte fair verhalten. Vom König über die Väter bis zum Markthändler, der einen Funken Macht direkt in eine Vergewaltigung umwandeln wollte. Erschreckend, dass dieses Verhalten weiterhin auch oft außerhalb des Buchs in der Realität passiert. Insofern gut, dass es auch solche Bücher gibt, die junge Mädels lesen können. Quasi ein Gegenentwurf zu Dark Romance und auch ja aus dem Romantasy-Genre als etwas Besonderes und anderes herausstechend. Trotzdem war es mir insgesamt zu heavy. Ich mag es lieber eskapistisch. Ich habe einige weitere Bücher der Autorin auf dem Wunschzettel und freue mich auch weiterhin auf diese, denn die Schreibart war super. Und hierfür gibt es aber von mir 3 Sterne. Weiter ging es mit einem Kontrastprogramm dazu, nämlich Holding the Reins aus der Silver Pines Ranch Reihe von Paisley Hope. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag mit einer Laufzeit von 10 Stunden 11 Minuten aus dem September 2025. Gelesen von Emma Wagner und Stefan Kohlmann, die haben 48 bzw. 133 Ergebnisse auf Audible. Sie fand ich hell und freundlich, hat gut betont, ihn kannte ich glaube ich schon, ich konnte aber nicht rausfinden woher, das hat mich ein bisschen irritiert, weil das auch so eine ähnliche Konstellation war mit so einem Liebesroman, bin ich der Meinung. Für Fans von Pornos, Cowboys und Südstaaten-Setting und der Knock'em-Out-Reihe von Lucy Score würde ich das empfehlen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, als wäre es Knock'em-Out 2.0. Nur ohne komische Zwillingsschwester-Gangsterboss-Nebenhandlung. Cici Ray kehrt in ihre Heimatstadt in Kentucky zurück, nachdem ihr Verlobter sie wiederholt betrogen hat. Alle zu Hause fanden ihn eh doof, also möglichst schnell zurück aufs Pferd nach einem Sturz. Cici besteckt den Cowboy, Ex-Profi-Eishockeyspieler und Teilzeitbarmann Nash, der nach dem Tod seiner Eltern eigentlich eher wie ein dritter Bruder für sie war. Die beiden tun sich vordergründig schwer, ihre Beziehung vor der Familie zuzugeben, verhalten sich aber nicht gerade subtil in einem Dorf voller Tratschtanten. Es passte für mich nicht zusammen. Cici ist immer noch in Trauer über den Tod ihres Dads und liebt ihre Familie über alles, hat sich aber jahrelang in Seattle ein eigenes und ja eher isoliertes Leben geschaffen. Weil der Vater tot ist und der Ex-Verlobte mittlerweile überführt wurde, ist es auch okay und genau richtig, dass ihre gesamte Familie den Typ nie mochte und ihr das auch so ins Gesicht sagt. Das ist natürlich sehr unterstützend, wie alle ihre Lebensentscheidungen kritisieren. Hat mir nicht gefallen. Dann bandelt sie mit dem ihrer Meinung nach totalen Junggesellen, der nichts anbrennen lässt, an und begibt sich auch mit ihm in eine finanzielle Abhängigkeit, weil sie für ihn arbeitet. Bei dem reichen Ex war sie zu Hause geblieben und hatte Wohltätigkeitsarbeit geleistet. Ich erkenne da eigentlich gerade gesundes Muster. Wo ich aber dann wirklich raus war, neben der so gar nicht vorhandenen Handlung und Charaktertiefe, waren die Sexszenen. Das war wirklich wie ein schlechter Porno. Die Wortwahl mit Anfangsbuchstaben P und F für das weibliche Geschlechtsorgan fand ich mehr als cringe. Er kommandiert sie auch total rum und ich würde gerne noch mehr Worte dazu verlieren, aber dann ist die Jugend verdorben, die hier mithört. Ich bin bei der weiteren Reihe komplett raus, von mir hierfür nur 1 Stern. Als nächstes brauchte ich wieder ein bisschen was Seriöseres und habe zu Heimliche Fährten aus der Inspektor Gamache-Reihe von Louise Penny gegriffen. Das ist wieder im DAV-Verlag erschienen, mit einer Laufzeit von genau 17 Stunden aus dem Jahr 2020 auch. Wieder gelesen von Hans-Werner Meyer, wie immer macht er das sehr passend. Dieser Band knüpft an den vorherigen Fall, der Olivier unter Tatverdacht stellte, an, behandelt aber zusätzlich noch eine Geiselnahme eines Polizisten und den damit verknüpften fatalen Sondereinsatz, den Inspektor Gamache leitete und der etliche KollegInnen das Leben kostete, sowie den Inspektor selbst an den Rand des Todes trieb. Um sich von diesem Vorkommnis zu erholen, hält sich Gamache in Quebec auf und ermittelt auf eigene Faust zu einem Mord in der Literary and History Society, der englischsprachigen Minderheit von Quebec. Dabei taucht er tief in die Geschichte des Ortes ein und in ein großes Geheimnis rund um einen der Gründungsväter Kanadas, während Beauvoir in Three Pines inoffiziell die Mordermittlungen um den Eremitenfall wieder aufnimmt. Es war ganz schön viel los hier, vielleicht mir ein wenig zu viel. Wir springen in den Erzählsträngen zwischen der Gegenwart mit den beiden Mordfällen und der Vergangenheit mit dem fatalen Einsatz sowie der Gründungsgeschichte Quebecs hin und her. Und auf den letzten 25% wird alles lawinenartig enthüllt. Da muss man nach hinten raus erstmal mitkommen, während man vorne größtenteils verwirrt und im Mittelteil manchmal gelangweilt war. Das Pacing war also nicht so meins. Ansonsten fand ich aber schön, die Bewohner Three Pines wiederzusehen und dass gleich 2 Krimi-Fälle bearbeitet wurden, war auch ganz cool. Olivier bekleckert sich weiterhin nicht mit Ruhm und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum die Forensik so gar keine Rolle bei allen Fällen spielt. Immer müssen die Mörder gestehen, sonst gäbe es keine Überführung. Das ist an sich an der Reihe, das zieht sich durch alle Fälle durch, super unrealistisch. Das hier übergreifend behandelte Thema war in meinen Augen das Alter und die Zeit. Ich fand so teils bis gut, deswegen gibt's von mir 3 Sterne. Als nächstes habe ich gehört die Splitterklinge aus der Gargoyle Queen Reihe von Jennifer Estep. Eigentlich habe ich das als Piper bzw. Chest of Fandoms Ausgabe im Regal stehen mit 441 Seiten aus dem Jahr 2024, habe es aber über Libby gehört, das ist bei AVM erschienen mit einer Laufzeit von 15 Stunden 28 Minuten, ebenfalls aus 2024. Gelesen von Janine Stenzel, die hat 43 Ergebnisse auf Audible, hat es wieder gut gemacht, helljugendliche Stimme und passt gut zur Protagonistin. Normalerweise ist es ja gerne mal so, dass ich mich als Leserin nicht gut gut an den Vorgängerband erinnern kann, weil so viel Zeit zum Beispiel dazwischen lag. Dieses Mal hatte ich aber eher das Gefühl, dass die Autorin nicht mehr wusste, was sie im vorherigen Band geschrieben hatte. Damit hat sie mich extrem verwirrt. Wir erinnern uns, im zweiten Band wurde die Geschichte gestreckt, in dem Leonidas und Gemmas Hand in einem Turnier 3 Prüfungen bestehen musste. Das spielt gar keine Rolle mehr. Sie lieben sich jetzt zwar und schlafen auch mehrfach miteinander, sind aber weder verlobt noch verheiratet, obwohl das ja die strenge Regel war. Wenn er gewinnt, wird geheiratet oder eben gestorben, wenn er es nicht schafft. Na gut, was ist mit dem übergreifenden Plot und der großen Bedrohung durch Leonidas Bruder Milo? Der schaltet und waltet trotz extrem erhöhter Sicherheitsvorkehrungen so, wie er will. Alle seine Pläne gehen eins auf, unter anderem auch wegen Prinzessin Gemmas Alleingängen. Weder Soldaten, noch Gargoyles oder Strixe, auch nicht ihre Handvoll Freunde und Vertraute werden großartig involviert. Gemma muss sich immer alleine den Herausforderungen stellen, sehr unglaubwürdig, da sie die letzte ihrer Familie und in ihrer Thronfolge ist. Sie kommt aber leider nicht hinter die simpelsten Geheimnisse. Was hat es mit dem Lila-Dorn aus dem verfeindeten Königreich Morta auf sich, den sie dank ihrer Telepathie hören kann und der die Magie der scheinbar machtlosen Prinzessin Delmira aktiviert? Wie könnte sich Prinz Milo in ihr Königreich schleichen, während es einen Gladiatorenwettkampf gibt und eine neue, vielversprechende Truppe gemeldet ist? Werden Leonidas und Gemma Milo das Handwerk legen und auf alle Zeit miteinander glücklich werden, trotz ihrer verfeindeten Königreiche? Die Reihe ging echt nicht schlecht los, wurde aber immer dünner leider. Selbst bei diesem Band hatte ich das Gefühl, es blieben noch ausreichend Fäden offen, dass es eine weitere Fortsetzung geben könnte. Hoffentlich nicht. Hierfür von mir 3 Sterne und ich hoffe, das ist der letzte Band in einer Trilogie. Als nächstes habe ich gelesen Just Married von J.F. Murray. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Verlag mit 428 Seiten und im August 2025 erst erschienen. Hangover meets Sex in the City. Kate feiert ihren Junggesellinnenabschied in Las Vegas mit ihrer Mädelstruppe, die sie schon viel zu lange nicht mehr gesehen hat. Leider taucht auch ihr Filmrissgetränk von damals auf und am nächsten Morgen ist Kate unter der Haube. Allerdings mit ihrem Ex Trevor, der ihr vor vielen Jahren das Herz gebrochen hat. Was nun? Ich fand den Schreibstil hier leider ganz schlimm. Methode Holzhammer. Die Sätze ganz kurz, Subjekt, Prädikat, Objekt, Show, Don't Tell wurde gar nicht berücksichtigt. Und um auf Nummer sicher zu gehen, dass jede noch so dumme Leserin versteht, dass die Mädels einen Filmriss haben werden, wird im Vorhinein 8-mal betont, dass sie sich früher schon nie an die vorherige Nacht erinnern konnten, wenn sie dieses Ingetränk Four Loko getrunken haben. Auch die Handlung und die Figuren waren wenig originell. Ich habe ganz starke Parallelen zu Hangover festgestellt, denn die 4 waren gepierst, tätowiert, verheiratet und ohne Augenbrauen auf. Außerdem war das Beziehungsende mit Trevor vor einigen Jahren die flachste Miscommunication-Geschichte aller Zeiten. Sie sieht ihn eine andere auf die Wange küssen, die ihn besucht. Danach geht er nicht ans Handy, sie macht per SMS Schluss und sperrt ihn sofort. Die Charaktere waren außerdem auch recht schablonenhaft. Wednesday aus der Addams Family säuft mit vielleicht Paris Hilton. Samantha aus Sex and the City, die hat mich am meisten getriggert, weil sie nur über ihre Geilheit definiert wurde und alle ständig Witze über ihr bestes Stück gemacht haben. Und die steife Kate, zu der mir jetzt gerade kein Vorbild einfällt, die die absolute Planerin ist und nicht damit klarkommt, wenn irgendwas oder irgendwer vom Plan abweicht. So, jetzt habe ich ganz viel gemeckert, aber wenn man wie beim Popcorn-Kino diese Dinge ausblendet und Unterhaltung statt Tiefgang möchte, kann man sich gut amüsieren. Das Buch besteht fast nur aus Dialogen und Schlagabtäuschen und ist durchaus lustig. Dadurch fliegt man durch die Seiten, von mir deswegen 3 Sterne. Daraufhin habe ich Der schlafende Prinz und Die dunkle Hochzeit aus der Ever and After-Reihe von Stella Tuck gelesen bzw. gehört. Beide habe ich eigentlich als Ravensburger Bücherbüchse-Ausgabe auf dem Sub. Das erste hat 572 Seiten aus dem Jahr 2023. Das zweite hat 702 Seiten aus dem Jahr 2024. Ich habe aber beide über Libby gehört. Dort sind sie im Goya Libre Verlag erschienen. Das erste mit einer Laufzeit von 15 Stunden 12 Minuten und das zweite mit einer Laufzeit von 19 Stunden 38 Minuten. Beide gelesen von Pia Rona Sack. Die hat 228 Ergebnisse auf Audible und hat eine helle, geübte Stimme, hat super betont und teilweise auch die Stimme verstellt. Romantasy im Märchensetting. Rain soll an ihrem 18. Geburtstag den schlafenden Prinz küssen, wie viele andere Mädchen aus Märchenfamilien vor ihr. Bislang ohne Erfolg. Die Legende besagt, dass durch den Kuss der Richtigen die Magie und der Prinz selbst wieder aufersteht. Sich aber nur eine der Märchenfamilien durchsetzen wird, um diese für sich zu beanspruchen. Rain hat eigentlich gar keine Lust darauf, doch dann geschieht das Unglaubliche. Ausgerechnet durch ihren Kuss erwacht der schlafende Prinz zum Leben. Doch die Realität ist eher grimm als Disney. Und so wird Rain in einen epischen Kampf gut gegen Böse hineingezogen. Wird sie überleben und die Macht erlangen? Endlich mal ein Buch von Stella Tuck, das ich nicht durch den Humor völlig ins Lächerliche gezogen fand. Das Märchensetting wird richtig düster, sobald der schlafende Prinz aufwacht, inklusive Verwandlung der Großmutter in den bösen Wolf, der Rains ganze Familie auffrisst. Klar gibt es zwischendurch derbe Sprüche und Karlauer Humor, zumal Rain im London der Jetztzeit lebt und Joints und Nachtclubs eigentlich mehr zu ihrem Alltag gehören als verzauberte Spiegelwölfe und Jäger. Doch das ändert sich in diesem ersten Band und ich fand die Mischung aus Worldbuilding, Action und Humor echt gut. Auch die diversen Nebencharaktere können einem ans Herz wachsen. Es gibt außerdem eine sehr ungewöhnliche und merkwürdige Dreiecksbeziehung zwischen Rain, dem Sohn einer anderen wichtigen Märchenfamilie, und ihrem ex-imaginären Freund, der mal der Verlobte ihrer Großmutter gewesen zu sein scheint. Freud hätte hier sicher seine Freude dran gehabt. Den Twist am Ende habe ich tatsächlich schon sehr früh kommen sehen, aber das macht ja nichts. Etliche Märchenelemente wurden wirklich mal neu interpretiert. Ich fand es gut umgesetzt und unterhaltsam. Es gibt von mir 4 Sterne für den ersten Band. Den zweiten Band habe ich schnell angeschlossen, weil ich natürlich wissen wollte, wie es mit Rain und ihrer mittlerweile großen Entourage an Freunden und Konkurrenten weitergeht. Und obwohl viel Action drin steckt, viele Kämpfe, viele Aufgaben oder Quests, viele Lügen und Intrigen und Wirrungen und sogar einige Sexszenen, ist es doch ein sich ziehender Mittelteil für mich gewesen. Die ersten rund 20% hängen wir mit Rain und ihrem Cousin Avery auf einem Art Jahrmarkt der Eitelkeiten ab und die beiden können sich nicht aus der Gefangenschaft des mittlerweile erweckten, aber total bösen Prinzen lösen, der Rain zu seiner Ehefrau machen möchte. Was mir gut gefiel, der Found-Family-Aspekt und die Schlagabtausche zwischen den Jugendlichen und das zwischendurch auch ordentlich Action war. Die übergreifende Handlung hätte sich aber gerne ein bisschen flotter entwickeln können und die ein oder andere Nebenquest hätte es für mich auch nicht gebraucht. Rain und ihre Kumpanen müssen nämlich die 7 Gehilfen oder Vasallen des bösen Prinzen zur Strecke bringen, unter anderem den bösen Wolf, Pechmarie und Rumpelstilzchen sowie den Teufel. Aber bis kurz vorm Ende dieses Teils wissen wir gar nicht, wer alle Vasallen sein werden und es dauert ziemlich lang, bis mal weitere Vasallen besiegt wurden, wo es in Teil 1 Schlag auf Schlag mit den beiden ersten ging. Interessanterweise ist das Ende so gestaltet, dass man fast keinen dritten Teil mehr bräuchte. Ich sag mal 1-2 Kapitel mehr und die Geschichte hätte auserzählt sein können. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen den positiven und den negativen Aspekten und gebe diesem Band daher mittelmäßige 3 Sterne. Als nächstes habe ich gehört Das Herz der Hexe aus der Lady of the Wicked-Reihe von Laura Labas. Das liegt eigentlich bei mir auf dem Sub als Piper bzw. Chest of Fandoms Ausgabe mit 398 Seiten aus dem Jahr 2021. Ich habe es aber auch wieder über Libby gehört. Das ist erschienen beim Osterwold Verlag mit einer Laufzeit von 22 Stunden 43 Minuten und auch aus dem Jahr 2021. Gelesen von Dagmar Bittner, Moritz Pliquet und Sarah Grunert, die haben 390 bzw. 76 bzw. 8 Ergebnisse. Bittner kannte ich, die beiden anderen nicht, haben es aber alle gut gemacht. Ein Fantasy-Roman mit 3 Perspektiven und nur ganz bisschen Romance. Dacia ist eine Halbhexe, die, wie viele andere Wesen auch, in die Schattenstadt von Babylon, New Orleans, verbannt wurde. Sie setzt alles daran, die Herren der Wicked, das sind mächtige Hexenseelen, zu werden, was ihr unglaubliche Macht verleihen würde, um den Tod ihrer unschuldigen Schwester rückgängig zu machen. Sie steht kurz davor, die 13. Hexe zu töten, was unter anderem nötig ist, um ihr Ziel zu erreichen, doch auf einmal bekommt sie Konkurrenz von einem cleveren und durchtriebenen Zauberer, dem Dunklen. In ihrem Tagesjob bricht Dacia Flüche und dadurch lernt sie Val kennen, der gleich mehrere dunkle Geheimnisse mit sich trägt. Erstens ist er der verstoßene Bruder der Königin und zweitens ist er so verflucht, dass er sich regelmäßig in ein gefährliches Monster verwandelt. Hier soll Dacia ins Spiel kommen und ihn retten. Doch als Gefühle mit ins Spiel kommen, wird es komplex. Als letztes folgen wir einer Stadtwachin, die einst die beste Freundin von Val war, in Babylon. Sie kommt einer unglaublichen Verschwörung auf die Spur und zweifelt an ihrer Kronentreue zur aktuellen Königin. Mein erstes Buch von Laura Labas, da ich passend zur Jahreszeit etwas mit Hexen lesen wollte. Es ist so viel passiert auf diesen nicht ganz 400 Seiten, das war der Wahnsinn. Also gezogen hat es sich immer so gar nicht. Ich fand den Schreibstil zu Beginn recht platt, zum Beispiel bei der Beschreibung der Charaktere ging es eher so in die Richtung, er hatte blonde Haare, als er strich sich genervt die blonden Haare zurück und Aber nach hinten raus fand ich ihn durchaus mitreißend. Die Charaktere sind gut gezeichnet, allen voran die moralisch mehr als graue Protagonistin Dacia, der man sogar das Töten anderer Hexen verziehen hat. Insgesamt hat es mir gut gefallen und ich muss den zweiten Band zeitnah anschließen, damit ich nicht alles wieder vergesse, was hier in der Handlung passiert ist. Ich kenne ja mein Siebgedächtnis. Von mir hierfür 4 Sterne. Der letzte Titel, den ich im September beendet habe, war Rebecca von Daphne du Maurier. Das war ein E-Book aus dem Scherzverlag bzw. Fischer Verlag mit wahrscheinlich 447 Seiten. Das hatte ich jetzt so gefunden zu dem Original quasi oder dem Printbuch. Normalerweise ist es auch 1940 im Original erschienen. Diese Übersetzung stammte entweder aus 1993 oder 2005. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen mit diesen E-Books. Von Karin von Schaab auf jeden Fall übersetzt worden. Und es war auch echt eine gute Übersetzung. Ist auch ein Titel gewesen von den 12 für 2025. Ich hatte nämlich auf Instagram abstimmen lassen, ob ich als nächstes ein Buch von meinem Lesevorhaben, ein Rätsel-Exemplar oder etwas Gruseliges oder mit Hexen lesen sollte. Und letzteres hatte lange die Nase vorn. Das hier ist quasi so eine Art Crossover, gruselig und 12 für 2025. Und die anderen 3 Bücher, die ich vorher erwähnt hatte, Das Herz der Hexe und die 2 Bücher aus der Ever und After-Reihe, schlagen im Endeffekt auch in die gruselige bzw. Hexenrichtung. So, ich habe dann allerdings länger hierfür gebraucht als für die Hörbücher. Insofern kommt das jetzt als allerletztes und als Erklärung. Die Protagonistin, die uns ihren Namen nie verrät, blickt auf ihr Leben zurück. Als 21-Jährige heiratete sie den doppelt so alten Mr. De Winter, den sie frisch verwitwet in Monte Carlo kennenlernte. Nach ihrem Einzug auf Mandalay, dem hochherrschaftlichen Besitz ihres Mannes, schlägt ihr Skepsis vom Personal, vor allem von der Haushälterin Mrs. Danvers, entgegen. Und sie fühlt sich von der Präsenz ihrer Vorgängerin Rebecca, die tragischerweise von einem Segeltrip nie zurückkehrte, immer bedrohter. Dann gibt es eine überraschende Wendung, die sie alles Bisherige anzweifeln lässt. Ein Klassiker und mal wieder sowas von zurecht. Ich fand den Schreibstil total umwerfend. So atmosphärisch, die Naturbeschreibungen waren der Hammer und auch so nachvollziehbar, wie die Autorin schildert, wie man sich mit Anfang 20 fühlt und reagiert, was man sich verkneift zu sagen und so weiter. Trotz des Alters des Stoffes so oder ähnlich immer noch hochaktuell. Auch hat unsere Protagonistin eine super geschilderte Entwicklung durchlebt. Ich habe mich also richtig gut abgeholt gefühlt und fand alles sehr authentisch und super nachvollziehbar. Und muss wirklich loben, wie toll Daphne du Maurier insbesondere Mandalay so richtig eindrücklich beschrieben hat. Im Endeffekt war das Herrenhaus einer der Charaktere nachher richtig gut. Es war entsprechend düster und bedrückend. Natürlich war es an der einen oder anderen Stelle für mich schwer nachzuvollziehen, wie die Gesellschaftsstrukturen waren und wie zum Beispiel die Kennenlernphase für ein Paar sich doch sehr von heute unterscheidet. Auch wie Maxime de Winter teilweise mit seiner Angetrauten von oben herab spricht, fand ich total blöd. Aber ich glaube, da muss man sich bei Klassikern halt so ein Stück weit drauf einlassen und in diese vergangene Zeit auch so reindenken. Der Plot-Twist hat mich extrem an Verity von Colleen Hoover erinnert. Wer also Fan von dem Buch war und Rebecca noch nicht kennt, sollte unbedingt auch hier zugreifen. Ich fand es ein bisschen zu lang an der einen oder anderen Stelle, insgesamt aber sehr gut und würde auch gerne zu weiteren Titeln der Autorin greifen. Von mir hierfür 5 Sterne. Wie viele ungelesene Bücher nenne ich mein eigen? Bei den normalen Büchern sind es 153 weiterhin, das ist plus minus null im Vergleich zum Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 6 vom Sub erlöst, 2 habe ich gelesen und 4 habe ich als Hörbuch gehört. Das waren Die Splitterklinge, Der schlafende Prinz, Die dunkle Hochzeit und Das Herz der Hexe. Eingezogen sind aber auch 6, das waren alles Rezensionsexemplare, und zwar Just Married von J.F. Murray, Moon Road von Sarah Leipziger, Listen to Your Heart von Betty Caillouette, sowie Himmeldonner Glöckchen, Zickiger Zuckerguss und Pampiger Puderzucker von Jasmin Zipperling. Bei den Hörbüchern habe ich 71 Ungehörte, das sind insgesamt 3 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich 9 gehört, 5 davon waren vom Hörbuchsub, 4 waren vom Buchsub, die hatte ich ja gerade schon erwähnt, nämlich Die Splitterklinge, Der schlafende Prinz, Die dunkle Hochzeit und Das Herz der Hexe. Insgesamt eingezogen sind 6, aus der Bücherei ausgeliehen hatte ich 4, nämlich die vom Buchsub, die sage ich jetzt nicht nochmal. Und dann hatte ich noch 2 neue Rezensionsexemplare erhalten, und zwar Holding the Reins von Paisley Hope und Himmelerdenblau von Romy Hausmann. Bei den E-Books sind wir jetzt bei 80 angekommen. Ich habe nämlich insgesamt 1 weniger als im Vormonat, nämlich genau Rebecca, was ich gelesen habe. Es ist nichts hinzugekommen. Somit sind wir insgesamt bei 304 ungelesenen Büchern, Hörbüchern, E-Books. Und das sind insgesamt 4 weniger als im Vormonat. So, und ich weiß noch, mein eigentliches Ziel war, maximal 250 gesamt auf dem Stapel ungelesener Bücher zu haben. Und mittlerweile bin ich einfach nur noch froh, wenn ich auf unter 300 komme. Bis zum Ende des Jahres, bin ich ganz ehrlich. Mal schauen. Drückt mir bitte die Daumen, dass das soweit klappt und dass nicht zu viele Neuzugänge dazukommen. Ich habe dieses Jahr mich auf jeden Fall mit den Adventskalendern extrem zurückgehalten. Ich fand nichts so richtig ansprechend und habe einen einzigen, und ich glaube, da sind entweder, ich glaube, es sind 4 Bücher drin. Insofern könnte es was werden. Wir hören uns spätestens beim nächsten Lesemonat. Bis dahin habt eine tolle Zeit im anbrechenden Herbst. Muckelt euch ein mit Tee, Kaffee, was auch immer ihr gerne trinkt. Schön auf dem Sofa mit einer Decke und dann ab ins Lesen. Bis dann!
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuecherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buecherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.